ja, dass jedes Knie sich vor diesem Gott beugt. Ich glaube, da sind sich nicht gleich ganz alle in dieser Welt einig. Als Präsident Donald Trump im Dezember letzten Jahres verkündigte, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden würde, da gab es weltweit einen riesigen Aufschrei. Viele Politiker fürchteten sich vor den negativen Auswirkungen auf den Nahostkonflikt. Damals war das Thema in aller Munde. Zeitungen, Nachrichtensendungen, überall gab es Berichte und Kommentare zu diesem Thema. Und ich habe mich gefragt, was hat das mit Gott zu tun? Wo kommt da Gott ins Spiel? Und was sagt uns das eigentlich? Und darüber habe ich ein bisschen nachgedacht, hatte eine Predigt vorbereitet, dann bin ich krank geworden und die ist ausgefallen. Und jetzt wurde am 14. Mai die Botschaft tatsächlich nach Jerusalem verlegt, dort offiziell eröffnet, auch wenn noch ganz klein. Aber damit hat die Predigt eine zweite Chance. Und so dürft ihr euch das heute anhören. Ich predige ja relativ selten über Israel und das hat verschiedene Gründe. Zum einen mag ich es nicht, wenn Predigten zu politisch werden. Und bei diesem Thema geht es ganz schnell um Politik, wenn man über Israel nachdenkt und auf die Nachrichten schaut. Mir ist es wichtiger, dass Menschen Glauben an Jesus finden, als dass wir auf das aktuelle Tagesgeschehen so draufschauen, vielleicht noch das mit einer christlichen Brille kommentieren. Zum anderen ist Israel so ein Thema, ich sag mal, wo jeder Christ seine ganz eigene Spezialmeinung zu haben scheint. Und mancher Christ hat, würde ich sagen, sogar zwei bis drei Meinungen. Und wie das bei Christen dann so üblich ist, da ist jeder auch seiner eigenen Meinung sehr gewiss. Und da sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Und das finde ich unnötig, weil dadurch keiner gerettet wird. Also ich werde euch heute sicherlich Dinge sagen, mit denen der ein oder andere nicht einverstanden ist. Ihr dürft es dann hinterher kommentieren, ihr dürft mir auch E-Mails schreiben oder so. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da an Lösungen finden. Ja, also prüft und das Gute behaltet und wir finden uns unsere Meinung. Aber andererseits ist es mir auch wichtig, dass wir alle biblischen Themen auch in unseren Gottesdiensten mal behandeln. Und Israel ist auf alle Fälle ein wichtiges Thema. Ich erinnere mich, wie der Jonathan das war auch im Dezember, glaube ich, darüber gepredigt hat und uns so aufgezeigt hat, wie viel die Bibel sich mit dem Volk Israel beschäftigt, wie viel Raum das einnimmt. Und daran sieht man ein Stück weit auch, hat er gesagt, wie wichtig dieses Thema ja für Gott ist. Und deshalb heute also das Thema Israel, denn und dieses Wortspiel müsst ihr mir erlauben, in der Verlegung der Botschaft steckt eine Botschaft. Ja? Und darum soll es heute gehen, Israel eine Frage der Botschaft. Was ist eigentlich das Problem mit der Verlegung dieser US-Botschaft? Die große Frage ist, die da tangiert wird, welchen Status die Stadt Jerusalem hat. Ist Jerusalem Hauptstadt von Israel? Das ist die Frage, die da berührt wird. Für die Israelis steht das außer Frage. Seit 1980 gibt es ein Gesetz, das besagt, dass das vereinte Jerusalem in seiner Gesamtheit die Hauptstadt Israels ist. Das Problem ist, dass die internationale Staatengemeinschaft das überwiegend nicht anerkennt. Und deshalb wurden auch im Jahr 1980, als dieses Gesetz herauskam, alle Botschaften, die bis dahin noch in Jerusalem waren, kurzerhand nach Tel Aviv verlegt. Ein anderes Problem ist, dass auch die Palästinenser Jerusalem gern als Hauptstadt für sich beanspruchen. Die Stadt ist halt einfach für Juden und Moslems eine ausgesprochen wichtige Stadt, hat eine ungeheuer wichtige symbolische Bedeutung. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen, dann erkennen sie Jerusalem damit als Hauptstadt von Israel an. Und das klang auch in den Reden an dem Tag an. Das ist übrigens keine neue Idee von Trump. Der US-Kongress hatte die Verlegung schon Ende 1995 beschlossen. Nur hatte bisher noch kein Präsident dieses Gesetz per Erlass in Wirkung gesetzt. Es gab immer Angst um diplomatische Verwicklungen. Und so blieb der Beschluss bis jetzt ohne jede Wirkung. Ihr seht, die Zusammenhänge sind schwierig. Und immer wieder hören wir in den Nachrichten vom Nahostkonflikt. Und der hat eine ganz lange Geschichte. Ganz viele Mitspieler und auch ganz viele ganz unterschiedliche Interessen. Ich habe mir einfach noch mal so ein bisschen Zeit genommen und da drin gelesen. Man kann sich darin verlieren, in dieser Geschichte und in dem, was dort alles geschehen ist. Und wirklich, wie man das bewertet, das ist sehr komplex, wie man das zu bewerten hat. Was mir auffällt, das ist, dass in diesem Konflikt immer wieder etwas zutage tritt. Und zwar eine ganz offene Feindschaft gegenüber Israel. Verschiedene arabische Länder sprechen Israel ganz offen das Existenzrecht ab. Der Iran hat sogar wiederholt zur Auslöschung Israels aufgerufen, je nachdem, welcher Präsident da gerade so vor den Mikrofonen stehen darf. Viele Moslems teilen diese Meinung. Diese Anfeindungen sind zutiefst emotional. So mit meinem Abstand betrachtet erscheinen sie mir sogar völlig unlogisch. Es gibt zwar komplexe Zusammenhänge von Vertreibung und Schuld, die gibt's aber auch in anderen Staaten. Und nur selten findet man solch eine Feindschaft, wenn überhaupt. Aber diese extreme Feindschaft, die hat meiner Meinung nach andere Gründe. Ich sehe darin eine geistliche Komponente. Die Bibel sagt, dass das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Und Gott hat einen Gegenspieler, der nichts unversucht lässt, seinem Feind zu schaden. In Sacharja 2, Vers 8 heißt es, wer die Israeliten antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Und ich denke, es sind oft die Angriffe des Widersachers Gottes auf Gottes Augapfel, von denen wir in unseren Nachrichten lesen. Also eigentlich soll jemand anders getroffen werden bei dem, was dort abgeht politisch. Eines möchte ich an dieser Stelle aber noch festhalten. Ich glaube nicht, dass der heutige Staat Israel eins zu eins Gottes Volk ist. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für das Verständnis von dem, was man in der Bibel liest und wie wir das auslegen. Ich glaube, das wäre zu einfach gedacht, wenn wir sagen, Israel gleich Gottes Volk. Auch hierin sind die Zusammenhänge einfach komplexer. Wenn die Bibel von dem Volk Gottes spricht, dann hat sie dabei meistens ein gehorsames Volk vor Augen. Ein Volk, das tatsächlich auf Gott hört und das Gott folgt. Die gehorsamen Juden, das waren die Verheißungsträger. Mit diesen Menschen wollte Gott seine Pläne verwirklichen. Es gab eine Zeit in Israel, da gab es nur noch einen Rest von 7000 Menschen, die Gott treu geblieben waren. 7000 aus einem ganzen großen Volk. Gottes Volk war oft nicht gleichzusetzen mit dem Volk Israel. Noch nie. Das war in der ganzen Geschichte immer wieder komplex. Und so ist es heute nicht anders, denke ich. Der Staat Israel ist in weiten Teilen ein säkularer Staat, wie viele andere Staaten auch. Es gibt die Frommen in der Bevölkerung, aber es gibt auch viele andere, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen. Und doch ist es so, dass auch das moderne Israel offensichtlich eine Rolle spielt in Gottes großen Plan. Vielen Menschen und sogar manchem Staat mag es ein Dorn im Auge sein. Gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen vor den Augen der Welt. Es ist offensichtlich, dass mit der Entstehung dieses Staates für das jüdische Volk etwas geschehen ist, was sehr ungewöhnlich ist. Der Zionismus und auch die Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai 1948, das waren zunächst einmal hauptsächlich politische Projekte. Aber wer ein bisschen in der Bibel schmökert, der findet bald Stellen, die solch ein politisches Geschehen voraussahen. Der Prophet Sacharja zum Beispiel, der schrieb im 6. Jahrhundert vor Christus im Namen Gottes folgende Sätze auf. Ich kehre nach Zion zurück und ich will wieder in Jerusalem wohnen. So spricht der Herr der Allmächtige. Alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen, jeder mit dem Stock in der Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. So spricht der Herr, der Allmächtige. Selbst wenn das dem Rest dieses Volkes in dieser Zeit unmöglich scheint, sollte es darum auch mir unmöglich scheinen, spricht der Herr, der Allmächtige. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, ich werde mein Volk vom Osten bis zum Westen aus allen Ländern heraus retten. Ich werde sie nach Hause bringen und lasse sie in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, treu und gerecht. Der Prophet hatte natürlich zunächst einmal die Rückkehr des Volkes aus dem babylonischen Exil vor Augen. Es sollte einen Neuanfang geben, nachdem Gott das Volk für seine Untreue bestraft hatte. Aber biblische Prophetie reicht oft weiter. Es ist oft so, als würde man so eine Kette von Bergen entlang schauen. Da gibt es den ersten Hügel, den man sieht, und da erfüllt sich etwas. Und dann sieht man aber noch einen Berg dahinter, und das ist nochmal eine Erfüllung. Und so ist das auch bei solchen Weissagungen, bei solchen Prophetien. Und es waren gerade solche Verse, wie ich es jetzt gerade mal vorgelesen habe. Vorhin haben wir noch andere gehört, die auch so klangen. Gerade solche Verse waren es, die den Juden über die Jahrhunderte Hoffnung gegeben haben. Über die Jahrhunderte, wo sie vertrieben waren aus ihrem Land, nachdem im Jahr 135 nach Christus der römische Kaiser Hadrian sie eben aus ihrem Land regelrecht vertrieben hat. Verstreut in die ganze Welt lebten die Juden in vielen verschiedenen Ländern und waren doch nirgendwo zu Hause. Aber sie hatten die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder heimkehren können nach Jerusalem in ihr angestammtes Land. Inzwischen hat sich diese Hoffnung verwirklicht, zumindest teilweise. Und ich finde, man kann das nur ganz schwer ohne das Wirken Gottes erklären. In der Unabhängigkeitserklärung zur Staatsgründung heißt es, im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt vertrieben blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. Vor 70 Jahren wurde deutlich, dass Gott die Gebete erhört hatte. Viele seiner Verheißungen, die wir in der Bibel lesen können, gehen nun vor unseren Augen in Erfüllung. Das alles ist ein Zeichen für die ganze Welt. Auch das übrigens etwas, was durch die Propheten angekündigt worden war. Der Prophet Hesekiel hatte im Namen Gottes gesagt, und wenn ich vor ihren, in ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Denn ich hole euch aus den Völkern zusammen und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Und die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin. Darum geht es. Das kleine Wortspiel im heutigen Predigtitel ist deshalb gleich auf mehrfache Weise wahr. Israel, eine Frage der Botschaft. Das Aufblühen des modernen Staates Israel, das ist eine Botschaft an die Welt. Wer Augen hat, um zu sehen, der erkennt Gott am Werk. Aber das Volk Israel war auch schon früher eine Botschaft an die Welt, nicht erst jetzt, wo es dort neu gesammelt wird. Solange dieses Volk existiert, sollte es Gott bezeugen. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen darauf, was da der Auftrag des Volkes war. Das Volk Israel ist als ganzes Volk mit seiner Geschichte eine Botschaft für alle anderen Völker der Erde. Durch dieses Volk sollte deutlich werden, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. An diesem Volk sollte Gottes Macht erkennbar werden. Wenn Gott segnen will, dann kann nichts ihn hindern. Das sollte man sehen. Durch dieses Volk sollte deutlich werden, dass Gott ein ganz großes Interesse an den Menschen hat. Gott wendet sich den Menschen zu. Er tut dies exemplarisch an einem Volk. An diesem Volk zeigt er, dass er an einer Beziehung zu den Menschen interessiert ist. Gott erwählte sich ein Volk, das ursprünglich nicht mal ein Volk war. Er berief einen einzelnen Mann und seine Familie, Abraham. Mit diesem Mann ging Gott eine Beziehung ein. Er versprach ihm, dass er der Stammvater eines großen Volkes werden sollte. Und Gott hat dieses Versprechen eingelöst. Es hat einige Jahrhunderte gedauert, aber dann hatte Gott ein Volk, das ganz besonders auf ihn ausgerichtet war. Später muss er es aus der Sklaverei in Ägypten retten. Und in dem Zusammenhang wird dem Volk Israel gesagt, dass es eigentlich ein ganz unbedeutendes Volk war oder ist. Ich lese uns das mal vor. 5. Mose 7, die Verse 6 bis 9. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, euren Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Bedeutung erlangt dieses Volk eigentlich nur dadurch, dass Gott sich an ihm verherrlicht. Die Israeliten selbst, die sollen an Gottes Handeln erkennen, dass er der wahre Gott ist. Sie sollen vergewissert werden. Und andere sollen es gleich miterkennen an diesem Volk. Schon von Anfang an waren auch die anderen im Blick. Die Verheißungen, die Abraham von Gott bekam, enthielten Segen für alle. 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Da sagte Gott zu Abraham, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Alle Völker sollen durch das Volk Israel gesegnet werden. Wir auch. Jeder einzelne von uns soll gesegnet werden, dadurch, dass Gott das Volk Israel segnet. Das hatte er schon vorgesehen, als er mit Abraham sprach. Und noch bevor es überhaupt ein Volk gab. Dann, wir haben es gerade schon gehört, gab es diese Zeit, wo Gott das Volk, das jetzt herangewachsen war, aus Ägypten befreite, dort befreien musste, dann mit ihm unterwegs war und dann kamen sie ja zum Berg Sinai. Und dort wurde dann nochmal so der Bund mit dem Volk in ganz besonderer Weise befestigt und geschlossen. Und an dieser Stelle sagte Gott nochmal etwas ganz Interessantes. Da sagte er zu dem ganzen Volk, ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Und das wird ganz oft folgendermaßen ausgelegt. Priester, das waren ja diejenigen, die zwischen Gott und dem Volk vermittelt haben. Und hier spricht Gott jetzt das ganze Volk an, so als quasi ein Volk von Priestern. Und man kann das so verstehen, dass Israel erwählt ist und herausgehoben, dass es etwas ganz Besonderes ist, so wie die Priester eben auch besondere mit einer besonderen Aufgabe betraut. Und dieses Besondere dient dem Zweck, das Heil Gottes auch an die Welt zu vermitteln, an alle anderen. Also es war nicht egoistisch nur auf sie bezogen, sondern es war mit dem Blick in die ganze Welt. Es gibt noch andere Bibelstellen, die deutlich machen, dass Gott zwar das Volk Israel in besonderer Weise erwählt hat, dass er dabei aber immer diesen weiten Blick hatte, auch zu den anderen Völkern der Welt. Zum Beispiel lässt Gott dem Propheten Jesaja sagen, Jesaja 43, Vers 21, es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Das Volk Gottes hatte einen Auftrag, nämlich Gottes Ruhm zu verbreiten, und zwar in der ganzen Welt. Oder Jesaja 49. Er sagte zu mir, du bist mein Diener, Israel, durch dich will ich mich verherrlichen. Er sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Gott wollte das Volk Israel zu einem Licht für die Völker machen. Durch dieses Volk sollte die ganze Welt Rettung finden. Merkt ihr, wie weit der Blick war, den Gott durch dieses Volk hatte? Letzten Endes ist der größte Segen überhaupt natürlich tatsächlich durch dieses Volk in die Welt gekommen. Jesus ist in dieses Volk hineingeboren worden und einen größeren Segen als Jesus gibt es nicht. Im Gespräch mit einer samaritanischen Frau sagte Jesus einmal, das Heil kommt von den Juden. Oder anders übersetzt, die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Und genau so ist es. Trotz Ungehorsam, trotz Gottes Strafen haben die Verheißungen Gottes für sein Volk Bestand gehabt durch die Jahrhunderte und sie haben auch weiterhin Bestand. Gottes Geschichte mit seinem Volk ist noch nicht zu Ende. Ihm liegt dieses Volk immer noch am Herzen. Ich bin überzeugt, da wird auch noch einiges kommen. Wir werden noch einiges sehen. Diese Botschaftsverlegung, die jetzt in den Nachrichten war, das war nur eine kleine Episode. Aber da steckt noch mehr Botschaft drin. Schauen wir jetzt einmal andersherum. Auch die Christenheit ist eine Botschaft, nämlich für das Volk Israel. Menschen glauben an Jesus Christus und an Gott, ohne zuerst Juden zu werden. Das ist das, was passiert, wenn, ich sage jetzt mal, wir Heiden Jesus finden. Und das macht natürlich etwas mit Menschen, die das Selbstbewusstsein haben, dass Gott sie in besonderer Weise als Volk auserwählt hat. Also stell dir vor, du bist Jude und du hast dieses ganz besondere Verhältnis mit Gott, ganz exklusiv, und plötzlich kann man sehen, dass auch andere in diese Beziehung hineingenommen werden. Das irritiert. Und es scheint so zu sein, als wollte Gott genau das bewirken, als wollte er sein Volk irritieren. Der Apostel Paulus schreibt davon, dass die Juden eifersüchtig werden sollten. Im Römerbrief, Kapitel 11, da redet er von den Zusammenhängen zwischen dem Glauben der Juden und dem der Nichtjuden, der Heiden. Und er schreibt, Kapitel 11, Vers 11 im Römerbrief, nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, also die Juden, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Wenn Heiden, also Menschen, die überhaupt nichts mit dem Volk Gottes zu tun haben, Glauben an Jesus finden und dadurch gerettet werden, dann soll das die Juden eifersüchtig machen. Die Exklusivität ihrer Gottesbeziehung scheint dadurch aufgehoben. Andere glauben voll Überzeugung an ihren Gott. Wie kann das sein? Und deshalb, unser Glaube ist eine Botschaft an die Juden. Gott will, dass auch ihr glaubt. So wie diese Fernen, die eigentlich gar nichts mit Gott zu tun haben. Paulus hat für diese Situation ein ganz schönes Bild gefunden. Er vergleicht es mit einem Ölbaum, in den wilde Zweige eingepfropft werden. Die Wurzel ist für alle die gleiche. Aber eingepfropft in diesen Ölbaum bleibt man nur über den Glauben an Jesus. Lest diese Stelle ruhig einmal nach im Römerbrief, Kapitel 11. Sie erklärt sehr anschaulich ein ziemlich komplexes theologisches Thema. Lohnenswerte Lektüre. Eingepfropft wird man durch Glauben, habe ich gerade gesagt. Das ist natürlich eine ganz zentrale Aussage und ich sage das mal so lapidar daher. Zum Vater kommt man nur durch Jesus. Erst kürzlich haben wir uns mit diesem besonderen Ausspruch von Jesus beschäftigt. Sehr selbstbewusst hat er das gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ein sehr steiler Satz, eine Absolutheitsaussage. Aber wenn wir glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann müssen wir ihm auch abnehmen, dass er genau wusste, was er da sagt. Dann müssen wir annehmen, dass Jesus diese absolute Aussage genau so gemeint hat. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als ihn. Und das heißt, es gibt keinen zweiten Heilsweg für das Volk Israel. Alle Verheißungen Gottes laufen auf Jesus zu. Wer gerettet werden will, egal ob Heide oder Jude, muss an Jesus glauben. Der Weg des Gesetzesgehorsams, der besteht weiterhin, so wie er für die Juden verordnet war. Das wurde nicht aufgehoben, aber auch weiterhin führt dieser Weg halt nicht richtig zum Ziel, denn keiner kann schaffen, was das Gesetz Gottes fordert. Paulus schreibt auch im Römerbrief, Kapitel 3, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Jesus. Jesus allein ist der Weg zur Vergebung. Auch der Vergebung unserer Schuld und der Vergebung der Schuld aller Menschen, auch der Schuld der Juden. Jesus allein kann unsere Beziehung mit Gott bereinigen. Nichts anderes hilft da. Und deshalb sagt Paulus weiter, wir werden durch den Glauben, also den Glauben an Jesus Christus, vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Glauben. Glauben an Jesus ist das Zentrale für jeden Menschen, egal zu welchem Volk er gehört. Und heute gibt es ein zunehmendes Phänomen. Juden finden zum Jesusglauben. Sie nennen sich nicht Christen, sondern messianische Juden. Und das ist verständlich, denn über Jahrhunderte, so etwa vom 4. bis ins 19. Jahrhundert, hat die Kirche verlangt, dass die Juden, die Jesus als Messias annehmen, also die anfangen an Jesus zu glauben, dass sie ihr Judentum zurücklassen, dass sie Christen werden. Das wurde verlangt. Sie mussten quasi alles andere abschneiden. Aber das widerspricht den Gegebenheiten, wie wir sie im Neuen Testament beobachten können. Paulus ist als Missionar immer zuerst zu den Juden gegangen. Dort konnte er an bekannte Konzepte und Glaubensinhalte anschließen. Er versuchte, den Juden aus ihren Schriften heraus deutlich zu machen, dass Jesus der Messias war, auf den sie so lange schon warteten. Und fast überall, wo er diese Botschaft predigte, haben sich auch Juden bekehrt. Und sie haben Jesus als Retter angenommen. Und sie hörten damit ja nicht auf, Juden zu sein. Dieses Phänomen sehen wir im Neuen Testament nicht. Sie blieben Juden, aber solche, die jetzt an Jesus glauben. Sie hatten erkannt, dass Jesus tatsächlich der einzige Weg zum Vater ist. Diese jahrhundertelange Forderung, dass Juden aufhören sollten, Juden zu sein, wenn sie an Jesus glauben wollten, die war völlig unbiblisch. Und dann kommt natürlich noch der Holocaust dazu, der von uns Deutschen ausgegangen ist, also von einer christlichen Nation. Viele meinen daher, dass vor allem wir deutschen Christen keinerlei Recht mehr haben, Juden zu missionieren. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Der württembergische Landesrabbiner Joel Berger sagte einmal über die Mission unter Juden, für mich ist das eine Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln. Und die EKD hat sich dieser Sicht zu eigen gemacht und verzichtet inzwischen völlig darauf, den Juden Jesus überhaupt noch zu bezeugen. Das geht für mich jetzt auch wieder zu weit. Wenn nicht wir Deutschen es gut bezeugen können, dann sollen wir doch wenigstens andere darin unterstützen, die das besser können, die näher dran sind und die nicht diese Last in ihrer Volksgeschichte haben. Es ist wie ein Pendel, das auf beiden Seiten weit ausschlägt. Juden sollen Christen werden und aufhören, Juden zu sein, das ist das eine Extrem. Und Juden sollen gar nichts mehr von Jesus hören, das ist das andere Extrem. Gott, sehe ich, geht seinen eigenen Weg und schreibt auf seine Weise Heilsgeschichte. Heute haben wir viele Geschwister, die die Juden bleiben, aber an Jesus als Messias glauben, die nicht sich Christen nennen, sondern messianische Juden. Es sind Geschwister, die auch an Jesus glauben, genau wie wir. Und irgendwo habe ich gelesen, dass in den letzten Jahren mehr Juden zum Glauben an Jesus gefunden haben, als in den 19. Jahrhunderten davor zusammengenommen. Ich habe die Quelle leider nicht mehr wiedergefunden, aber es war mir irgendwie im Hinterkopf geblieben. Da rollt also eine Welle, an der wir uns richtig freuen können. Wir sollten unsere messianischen Geschwister im Gebet und in ihrer Mission unterstützen. Jetzt noch ein letzter Gedanke. Welche Botschaft steckt denn für uns in all diesen Überlegungen? Zunächst einmal denke ich, sollten wir so richtig dankbar sein für unsere Rettung. Sie ist absolut nicht selbstverständlich. Genauso gut hätte Gott sich auch auf ein einziges Volk beschränken können. Aber Gott wollte nicht nur Israel retten. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Er wollte es auch für uns. Und dafür sollten wir nicht aufhören, ihm zu danken. Niemals. Die zweite Botschaft ist diese. An Israel kann die ganze Welt erkennen, dass ein Gott am Werk ist und dass er einen Plan hat. Die ganze Welt kann erkennen, dass Gott seine Versprechen einhält. Und weiterhin sind nicht alle damit einverstanden. Gott und das Volk Israel haben viele Feinde, die Zeichen völlig falsch deuten. Und deshalb sollten wir tun, wozu uns Psalm 122 auffordert: Betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Gott meint es gut. Nicht jeder wird es erkennen wollen. Nicht jeder wird es glauben können. Denn dann glauben doch wenigstens wir. Gott hält seine Versprechen. Er hat versprochen, sein Volk zu sammeln, und er tut es. Wenn er solche Prophetien umsetzt, die so großartig und so dermaßen unwahrscheinlich sind, würde er dann nicht auch die kleineren Zusagen halten, die unser eigenes Leben betreffen? Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und schließlich noch diese Botschaft: Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann streck dich heute danach aus. Die Bibel ist voll von Beispielen, dass Gott den ganzen Himmel in Bewegung setzt für Menschen, die sich nach ihm sehnen. Der Gott, der die Geschicke der Völker lenkt, der sieht und liebt auch dich. Und er will auch dein Leben lenken. Wenn eine Botschaft nach Jerusalem umzieht, dann ist das eine interessante Neuigkeit, aber eigentlich noch keine Sensation. Aber wenn der allmächtige Gott durch seinen Geist in dein Leben einzieht, das ist eine Sensation.